Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast mit Stefan Ried. In der heutigen Folge kannst du dich freuen auf ein ganz inspirierendes Interview, das ich geführt habe mit einem der integral ganzheitlichen Ärzte Deutschlands, nämlich Dr. Rüdiger Dahlke, zum Thema, wie du wieder lernst, auf den inneren Arzt zu hören. Schön, dass du wieder mit dabei bist. So, ja, hallo, herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast. Heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Dr. Rüdiger Dahlke. Ehrlich gesagt, Rüdiger, du bist einer von denen, die ein bisschen auch mit dran schuld sind, dass ich diesen Podcast jetzt initiiert habe. Auf einer deiner Vorträge vor zwei Jahren hast du nämlich die Anekdote erzählt, dass viele Leute dich ansprechen, wie es denn sein könnte, dass du so viel Bücher und Filmenar und so weiter in deinem Leben sozusagen auf die Beine gestellt hättest. Und deine Gegenfrage ist ja immer, wie sozusagen die anderen Leute manchmal es schaffen, so wenig draus zu machen. So, das hat so nachdrücklich diese Anekdote bei mir hängen geblieben, dass ich gesagt habe, okay, ja, dann ist da wohl was dran. Dann darf man durchaus auch ein bisschen mehr manchmal wollen. So, also das ist schon mal Vorschusslorbeeren, Vorschusskomplimente für dich heute.
Danke, ja. Freut mich.
Schön. Ja, erstes großes Thema, da bin ich letztes Jahr eben auch in Kontakt mit dir nochmal gekommen, ist das Thema Fülle. Reichtum und Fülle ist ja eines von den Themen, mit denen du dich sehr stark beschäftigst in letzter Zeit, und gleichzeitig das Spannungsfeld zu Askese, zu Fasten. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Feld, vor allen Dingen für Patienten. Wie vermittelst du das dann Menschen, die zu dir kommen, dieses Spannungsfeld?
Also gleich mal zum Fasten. Ich bin gerade im Fasten und leite auch gerade hier mit 65 Leuten einen Fastenkurs. Okay. Und zugleich auch online gibt es diese Idealgewicht-Challenge nächste Woche. Also diese Woche ist Detox, nächste Woche ist dann Online-Fasten. Ja. Und das ist aber bei mir jetzt nicht das Ziel, dass das in eine Dauerverzichthaltung führt. Natürlich verzichten wir jetzt auf festes Essen und nehmen gute Flüssigkeit zu uns, also Wasser vor allen Dingen, guten Tee, aber auch Smoothie. Und die Idee ist natürlich danach wieder viel mehr zu genießen. Und das ist auch so, kann ich von mir selbst sagen. Wenn du Zeit gefastet hast, also es sind zwei Wochen mit den Kursen hier, erstmal Körpertempel ersehen, dann Fasten, Schweigen, Meditieren, der eine 7, der andere 9, macht für mich immerhin 16 Tage. Aber nach 16 Tagen Fasten, wenn du dann wieder aufbaust, dann ist es wirklich ein Hochgenuss, einfach wirklich mal Kartoffeln zu schmecken. Ja, also Kartoffeln, dann noch gutes Öl dazu oder so. Das ist richtig ein Genuss. Und die einfachen Dinge werden wieder viel spannender, viel herausfordernder. Also Askese meint ja eigentlich, wenn du das Wort übersetzt, die Kunst des Lebens, Lebenskunst. Mhm. Und in diese Richtung geht's, aber nicht auf den Dauerverzicht hin. Ja. Also ich rate ja dann zu einer Peace-Food-Ernährung, pflanzlich vollwertig, und die muss schmecken und die muss genussvoll sein. Und die kann das sein. Also das habe ich wirklich selbst erlebt. Ich habe gar nie so gut gelebt, so gut gegessen, so kostbare, gut schmeckende Dinge, wie jetzt, wo du mit dem pflanzlich vollwertigen einfach die ganze Welt der Gewürze mehr entdeckst und so ganz andere Nuancen schmeckst. Also das ist gar nicht so eine Polarität, Fasten und Essen. Aber die passen ganz gut zusammen. Die Polaritäten natürlich passen ja immer letztlich dann auch zusammen. Und das ist für mich nicht ein Widerspruch. Also ich denke auch für die Leute, die zu uns kommen, die Teilnehmerinnen, Teilnehmer, die haben schon noch einen Bezug zum Lebensgenuss und wollen mal einen Unterbruch machen, weil viele einfach zu tief jetzt ins, ja, wie soll man sagen, die Völlerei gekommen sind. Das liegt natürlich in unserer Zeit nahe. Wir haben ja einfach überhaupt kein Problem, genug Kalorien zu kriegen. Ja, wir haben mit der Quantität überhaupt kein Problem, eher viel zu viel in unserem Teil der Welt. Ja. Mit der Qualität haben wir ein Problem. Und das können wir aber überwinden, indem man das einfach auch wirklich kennenlernt und dann lernt und umsetzt. Ja, wir haben ja insgesamt eigentlich eine absurde Organisation der Welt, wenn man sich das überlegt. Wir schaffen es immer noch, bei der Art, wie wir uns heute ernähren, dass 1 Milliarde hungert, 2 Milliarden sind aber schon übergewichtig und das von 7,5 Milliarden, der Hälfte geht es einfach ganz schlecht mit diesem System. Wir hören dann staunend von Jean Ziegler, dass man 15 Milliarden Menschen gut ernähren könnte. Ja. Nur mit dem System, was wir heute haben, schaffen wir nicht mal die 7,5 Milliarden, das nur mit Mord und Totschlag. Also da kann natürlich was besser werden. Und das kann ich ja natürlich dann auch so sehen und auch ganz gut vermitteln. Der Krieg im Körper hört einfach auf, wenn du pflanzlich vollwertig isst. Man sieht es, der CRP-Wert, das ist der Entzündungsmarker, der geht runter. Ja. Der geht auch beim Fasten runter. Ja. Also insofern ist da sogar eine Parallele. Ja? Ja. Sowohl das Fasten als auch eine pflanzlich vollwertige Kost bringt die Entzündungsneigung runter. Und du fühlst dich dann natürlich besser, wenn alte Herde saniert werden und so weiter. Also das geht schon auch sehr Hand in Hand beides.
Ja, ich habe das letztes Jahr selber, die Omega-Fastenkur, tatsächlich auch selber am eigenen Leibe mitgemacht. Also von daher, ich kann das sehr bestätigen, was du erzählst, dass das absolut, das ist eine Polarität, die wirklich sich das wert ist, gespürt zu werden, weil man hinterher wirklich die Fülle und den Genuss einfach wieder spürt und auch Kleinigkeiten mehr genießen kann. Und tatsächlich auch, das möchte ich auch wirklich rausstellen, das, was du sagtest, den Peace Food. Ne? Also weil viele Leute denken, greift er nicht ein bisschen hoch mit seinem Titel Peace Food? Aber ich finde, ja, am eigenen Körper gespürt ist da einfach, stellt sich da auch eine Art innerer Frieden ein. Ja, also das finde ich ganz, ganz spannend.
Du bist noch hochgegriffen, war es natürlich trotzdem. Ne? Du provozierst da die Polarität damit. Das Buch hat auch viel Unfrieden gestiftet, muss man sagen, natürlich. Ne? In Beziehungen zum Beispiel. Aber naja, das gehört zusammen. Das muss man sich klar machen. Wenn man etwas so nennt, Peace Food, dann provoziert das auch den Schattenaspekt. Und das kann man heute wirklich, kann ich sehen. So, ne? Also ich rate heute schon wieder, ja, am Anfang war das dauernd ein Raten, in diese Richtung pflanzlich vollwertig zu gehen. Und das haben ja auch ganz viele gemacht, Frauen vor allen Dingen. Ja. Sind dem gefolgt. Ja. Und dann geht es so 2 Jahre ganz gut. Wenn der Mann nicht mitmacht, macht nichts, die lieben ihn ja und die kochen ihm seine Fleischsachen. Aber so nach 2, 2,5 Jahren wollen die nicht mehr. Wollen kein Fleisch mehr kaufen, dann schmeckt ihnen das. Also riechen sie es nicht mehr gern, sie wollen es nicht mehr braten. Und gut, dann isst er in der Kantine sein Fleisch. Also manche gehen dann auch in den Grillclub, das wird dann gleich ziemlich hart. Aber nehmen wir mal an, er ist nicht so dagegen kämpferisch, sondern er isst in der Kantine weiter, dann dauert es nochmal 2, 2,5 Jahre. Dann mag sie das nicht mehr riechen, wenn er auf der Toilette war, sozusagen. Ja? Und die Wäsche riecht dann so, wie sie das nicht mehr gern erträgt. Und er riecht ja auch dann so.
Ja.
Dann ist so nach 5 Jahren unter Umständen mal einfach die Frage, was jetzt? Ja, also da höre ich dann die Frauen sich beschweren und der stinkt so. Naja, der riecht so wie immer, muss man ehrlicherweise sagen. Sie hat sich so sensibilisiert. Und wenn dann Kinder im Spiel sind, also 7 und 9 Jahre, dann würde ich ja schon raten, ob sie nicht vielleicht mal überlegt, lieber doch noch das, was sie zuletzt noch gegessen hat, ein bisschen Fisch oder Hühnerbrust oder was, wieder reinzunehmen, damit nicht eine Beziehung scheitert an der Ernährung. Ja. Weil das, wenn du jemanden nicht mehr riechen kannst, ne, dann ist ziemlich Schluss, dann hast du auch bald keine Lust mehr auf Intimität.
Ja.
Und dann sprengt das eine Beziehung. Natürlich könnte er auch ein paar Schritte auf sie zumachen, aber Männer mit Ernährung, ich meine, vor allen Dingen, wenn sie so wenig Männlichkeit spüren in sich, dann glauben sie ja, dass ein blutiges Steak Männlichkeit darstellt und so. Und dann wollen sie da nicht runter. Ja. Und sie sind natürlich auch oft nicht weg. Also ich erlebe schon, dass das oft mal auseinanderführt, weil sie dann auch merkt, nach so 5 Jahren vegan, jetzt plötzlich, wenn sie beim Meditieren am Waldrand sitzt, kommt der Hase angehoppelt und möchte mitmeditieren. Und Libellen sitzen auf ihr und ein Vogel sitzt sogar auf dem Arm und solche Dinge.
Ja.
Wenn das dann passiert, dann lese ich natürlich weiter in diese Richtung. Also inzwischen merke ich immer mehr, wie viel Unfriedenspotenzial auch drinsteckt in der Ernährung. Wenn man, vor allem, wenn beide Seiten stur und fanatisch sind. Ne? Es gibt ja auch viele vegane Fanatiker, das muss man ja auch sagen. Also ich denke, das Haupthindernis bei Veganern sind momentan die fanatischen Veganer, weil viele mit Recht sagen, so will ich nicht werden.
Ja. Das ist interessant, dass du das ansprichst. Das hätte ich mir nicht getraut zu sagen, aber ich erlebe das tatsächlich so, dass es zur Ersatzreligion ein Stückchen weit erhoben wird. Ne? Ja. Das ist, ich glaube, auch viele Leute sind eher abgeschreckt davon.
Das müsste man sich einfach klar machen. Essen ist schon wichtig, aber nicht das zentrale Thema des Lebens.
Ja.
Wenn man 5 Stunden am Tag für Essen verbraucht, hat man irgendwas überhaupt nicht kapiert.
Ja.
Aber das ist so, wenn du halt sonst überhaupt nichts hast, dann wird das Wenige, was man hat, dann zum Religionsersatz.
Ja.
Und wird einfach überstrapaziert. Also ich habe ja immer gesagt, Psychosomatik, das heißt nicht zufällig so, an erster Stelle Psyche, dann Soma der Körper. Aber diese Säulen der Gesundheit, da gehört ja auch Bewegung dazu. Ne? Nicht nur Ernährung, Bewegung ist einfach auch wichtig. Entspannung, der Schlaf. Und auch das Umweltbewusstsein, also für die eigene kleinere Umwelt, alles wichtig, diese Säulen der Gesundheit nach Hippokrates, aber eine da rauszunehmen und dann völlig zu überziehen und nur noch und dann die Leute danach einzuteilen, das hat schon was auch Absurdes. Ja. Also da merke ich dann auch die Schattenseite dran und insofern war Peace Food natürlich sehr hochgegriffen. Oh. Aber andererseits habe ich ja so eine Tendenz und wenn ich das jetzt erlebe, wie viele Leute jetzt online fasten, dann denke ich mir, wir sollten die christliche Fastenzeit wiederbeleben. Und Omega war ein prima Einstieg dazu. Ja. Also auch so das Zusammenspiel mit dem Five, wir haben das ja dieses Jahr auch wiederholt, waren ja diesmal wieder fast 4000 Leute bei Omega dabei. Ja. Und dann merke ich natürlich so, jetzt habe ich, weiß nicht, 36 Jahre habe ich immer so knapp 300 Leute begleitet in meinen Seminaren bei ihrer Fastenwoche. Und im letzten Jahr waren es schon über 7000 und jetzt sieht es aus, als würden es mehr.
Okay.
Das macht mir natürlich, wie soll man sagen, so Luft unter die Flügel. Mhm. Und dann denke ich in diesem Sinne, wir könnten tatsächlich was ändern. Wir müssten ja auch was ändern auf dieser Welt, wenn jetzt einfach so viele Leute da einsteigen würden und wir wieder eine Fastenzeit hätten in diesem alten christlichen Sinn. Ja. Und freue mich schon, also wenn es dann Freitag losgeht mit dem Online-Fasten, da ist viel möglich.
Ja. Gut. Wir haben ja ganz viel
Schattenseite bedenken.
Ja, eben, wir sprechen ja hier in einem Osteopathie-Podcast, das heißt, es werden Menschen zuhören, Zuhörer, die vor allen Dingen zu Osteopathen gehen oder auch Kollegen von mir. Und ich erlebe das, haben wir ja im Vorgespräch gesagt, immer wieder, dass ich das auch empfehle, zum Beispiel Fasten. Ja? Vielleicht kannst du aus deiner reichhaltigen Erfahrung, du hast ja täglich ganz viele Menschen, du sagst ja auch, zu euch oder zu dir kommen immer wieder Leute, wo die Schulmedizin versagt hat. Was sind denn das für Fälle, für Fallbeispiele, für Menschen, wovon, also wer profitiert denn vor allen Dingen vom Fasten, ne? Also, Joe, aus deiner reichhaltigen Erfahrung.
Alle könnten davon profitieren, wirklich praktisch alle.
Ja.
Gibt es also wenig Ausnahmen, Schwangere und stillende Mütter, die sollten jetzt nicht fasten, weil das Kind ja übers Blut ernährt wird und auch die Milch beim Fasten zu ein Entgiftungsweg ist. Aber ansonsten könnten fast alle fasten. Gut, in einem Schlussstadium bei Krebs, in dieser Kachexie, dieser Auszehrungsphase, da natürlich auch nicht.
Ja.
Schilddrüsenüberfunktion. Aber im Prinzip haben die Religionsstifter das ja immer allen empfohlen. Mhm. Und witzigerweise sind ja heute die führenden Wissenschaftler auch so weit, dass sie Fasten empfehlen. Also dieser Professor Walter Longo, dem haben wir letztes Mal lange telefoniert, der empfiehlt das Fasten jetzt bei Krebs und auch parallel zur Chemotherapie. Und das macht richtig Kreise, zieht Kreise in den USA. Mhm. Also wir haben ganz viele Patienten, die einfach über die Bücher, ja, so von Krankheitsweg bis Krankheitssymbol sind ja einige Bücher entstanden. Mhm. Das Krankheitssymbol steht ja in vielen Familien einfach so als Nachschlagewerk. Und dann gucken die erstmal nach, was wird denn seelisch, also was ist da das Thema dahinter, was wird das sein?
Ja.
Und das hat sich schon ziemlich durchgesetzt. Also schon ein paar Mal gehört, jemand sagt, hast du schon Dahlke nachgeschaut?
Ja.
Da denken wir, okay, an dem Punkt, das hat geklappt, da ist ein Feld entstanden.
Ja.
Also trotzdem ist aber so, dass bei den schwerwiegenden Krankheitsbildern, wie Krebs zum Beispiel, doch viele erstmal zur Schulmedizin laufen, dann erleben, dass das nicht trägt, dass es scheitert, die Chemo und so. Und dann, ja, typischerweise gibt es so einen Film dazu, das Beste kommt zum Schluss mit Morgan Freeman, Jack Nicholson.
Ja. Ja,
die haben beide Bronchialkarzinom wegen ihrer eklatanten Kommunikationsstörung. Und dann scheitert bei beiden die Chemotherapie. Und dann machen sie ihre Bucketlist, also ihre Heimerliste. Und fangen dann richtig an zu leben. Und dann stimmt der deutsche Titel wirklich besser als der englische. Das Beste kommt für die zum Schluss.
Ja.
Also Filme sind eine gute Möglichkeit, sowas auch darzustellen, zu zeigen. Ich stehe auch sehr auf Filme, habe Patienten immer Filme auch empfohlen.
Ja.
Zusammen mit meiner ersten Frau haben wir wirklich über 30 Jahre Filmerfahrung, kommt dann auch noch ein Buch ein paar Wochen raus, die Spielfilmtherapie, also die Hollywoodtherapie, was Spielfilme über uns verraten.
Ja.
Und das Beste kommt zum Schluss, ist wirklich so ein Beispiel dafür.
Mhm.
Da könnte man sehen, wie sowas läuft und dann auch aus dem Ruder läuft.
Mhm.
Und die beiden sind typisch. Ja, die machen die Schulmedizin bis zur Neige und dann fangen sie an, anders zu denken.
Ja.
Und dann kommt nochmal für Jack Nicholson ein totaler Umschwung, der erlebt dann eine spontane Remission. Er sagt von sich, ich bin ein verdammtes Wunder. Der erlebt noch Jahrzehnte, weil er wieder anfängt, wirklich zu leben und über seinen Schatten zu springen. Morgan Freeman, der ist schon so zugedeckelt von so einer überprotektiven Frau, der schafft nicht mehr die Kurve, aber er sagt auch, das war die beste Phase seines Lebens. Mhm. Ja, weil er jetzt angefangen hat, wirklich zu leben. Ja. Und das würde ich so gern verbreiten, nutze ich gleich wieder die Gelegenheit natürlich hier mit dir. Wir müssen nicht warten, bis eine Krebsdiagnose ins Leben rauscht. Wir müssen nicht warten, bis die Chemo gescheitert ist. Ja. Wir können jetzt anfangen, unsere Liste zu schreiben, unsere Wünsche, was wir noch leben wollen und das machen. Ja. Also das wäre etwas, was ich immer animiere und Menschen auch versuche klarzumachen, Krankheitsbilder sind Chancen oder können jedenfalls zu Chancen werden, dass ich mit meinen eigentlichen Themen mal anfange. Und insofern würde ich die Seele so an oberster Stelle sehen, aber dann einfach schauen, dass das andere unterstützend dazukommt, wie die Ernährung und Fasten. Aber zum Beispiel eben auch die Osteopathie. Ja, also ich kann natürlich mit sehr sensiblen Methoden heute auch Dinge reparieren. Ja. Wenn du denkst, also wie früher, wie ich Chiropraktik gelernt habe, da muss ich mich heute schämen. Das hat immer geknackt und gekracht. So habe ich das von einem Heilpraktiker gelernt und habe es auch lange gemacht.
Ja.
Und habe dann bei der Halswirbelsäule immer so ein bisschen schräges Gefühl gehabt. Mhm. Dann habe ich mal gesehen, wie so ein Polarity-Therapeut das gemacht hat. Ja, okay. Wie sanft und einfühlsam. Ja, dann habe ich eher das empfohlen und habe mich zurückgehalten. Mhm. Oder dann eben irgendwann bin ich über die Kraniosakralgeschichte aus den USA. Ich habe immer so einen USA-Kontakt.
Ja.
Habe ich auch studiert, ein Stück.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt an mir selbst, was da möglich ist. Und dann empfehle ich das. Ja. Ich muss es ja gar nicht alles können. Ne? Also das ist einfach, ich kann, mach heute mehr Konzepte mit den Leuten, stell so Weichen und rate dann, schon auch über den Körper dazu zu nehmen. Ich würde gar nicht nur auf die Psyche setzen wollen. Also ich kenne eine Zahnärztin, Frau Dr. Simmer, die kann tatsächlich Fehlstellungen bei Zähnen, bei Kindern schon, ohne Mechanik angehen. Ja? Also es wird dann nur über Psyche und Bachblüten und.
Okay.
Und wird sensibel gemacht. Aber das ist natürlich eine total aufwendige Geschichte.
Okay.
Und braucht Zeit und Geld. Warum nicht auch die Mechanik dazu? Mhm. Ja? Warum? Also ich habe das beim Einrenken früher auch immer gesagt übrigens.
Ja.
Wenn ich jemanden eingerenkt habe, eben mit Krachen, dann habe ich ihm gesagt, jetzt müssen Sie das aber einrenken und richtig stellen. Ja. Ja? Also die Dinge in Ihrer Weltachse sind nicht im Lot.
Mm.
Ja? Mhm. Sie stehen nicht richtig zueinander. Ich mache Ihnen das jetzt, werden Sie hören, aber dann müssen Sie das im Lot halten. Mhm. Und kommen Sie nicht nächste Woche wieder, ich will Ihnen hier nicht die Wirbelsäule ausleiern, indem ich Sie zweimal die Woche einrenke.
Ja.
Und bei der alten Methode war das auch gefällig.
Ja.
Das war, fand ich, zu wenig sensibel und führt eher dazu, dass man halt immer wieder mechanisch das machte.
Ja.
Also besser wäre, der Patient trägt selbst Verantwortung dafür und schaut, dass die Dinge in seiner Weltachse wieder richtig zueinander stehen.
Ja.
Ja? So, um euer Thema damit reinzubringen.
Ja,
beides. Mhm. Ja, der kann mal nachlesen, ein Kranker als Symbol, Rückenschmerzen und was alles Lumbago oder was er da so hat.
Mhm.
Und das auf sich wirken lassen. Der kann in Eigenregie, CDs und Downloads heute, mal die Seele befragen dazu. Trotzdem ist es natürlich hilfreich, wenn er so einen Impuls auch aus der Körperlichkeit bekommt. Und auch merkt, hoppla, jetzt ist was anders. Ja, also kann ich ja selbst so sagen, wenn ich Atlas Energetik oder sowas erlebe, das verändert was.
Absolut. Ein zweiter schöner Anstoß, den ich bei dir sehr zu schätzen weiß, ist ja, dass du auch sagst, okay, die vielleicht nicht so eine ganze Woche oder eben 9 Tage oder 2 Wochen ins Fasten gehen wollen, denen empfiehlst du ja auch das intermittierende Fasten. Ne? Das ist ja so ein bisschen, habe ich selbst auch oder praktiziere ich auch schon seit einiger Zeit. Wird das auch gut angenommen? Also, oder setzen das zum Beispiel Patienten, die jetzt in einem richtigen Fastenkurs waren, bei dir teilweise fort, dass sie sagen, okay, ich nehme da so einen Teil mit und ist das eine sinnvolle Kombination zum Beispiel für dich?
Ja, super sinnvolle Kombination, ehrlich gesagt.
Ja.
Also bei dieser Idealgewicht-Challenge, die wir jetzt machen, im Frühjahr und Herbst immer machen, ist es ein entscheidender Punkt. Ja, es beginnt mit der Detox-Woche, Fastenwoche und dann im Aufbau gehen wir schon in diese Richtung.
Okay.
Ja, also, und es ist ja auch wirklich auch ein leichter Einstieg zum Fasten. Ich mache das schon seit Jahrzehnten, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich Frühstück gar nicht, esse Mittag, aber das auch noch eher, also Obst, Kautes, das was Obstsaft ist, dass ich dann Abend richtig Abend esse.
Okay.
Und dann ist es natürlich ein Kurzzeitfasten. Dann ist es eigentlich nur 6 Stunden, wo ich wirklich esse.
Mhm.
Und 18 Stunden ist Fasten, dass das Frühstück wirklich Breakfast wird, Fasten brechen.
Ja.
Wie die Angelsachsen so schön sagen. Und schau mal, da kannst du so leicht einsteigen in das. Ich rate immer, das Wochenende zu nehmen. Ne?
Ja.
Einfach mal ausschlafen am Samstag. Ja, und dann um 11 Uhr so einen Brunch machen.
Ja.
Und dann von dem Brunch, das ist ja nicht mehr so, da hast du schon sehr viel Zeit gefastet und dann machst du frühes Abendessen.
Mhm.
Ja, also hast du 11 und um 17 Uhr. Und schon bist du nur bei 6 Stunden Essen und 18 Stunden Fasten.
Mhm.
Das kannst du am Sonntag noch ein bisschen weiter rausschieben, wenn du willst. Ist erst dein Brunch um 12 Uhr.
Ja.
Ist dein Abendessen trotzdem um 5 Uhr, dann bist du schon bei 5 Stunden gegen 17 sozusagen. Also das ist ja etwas, gegen 19, das ist ja etwas, was relativ leicht geht.
Mhm.
Du kannst da erstmal ja auch weiter essen, was du magst, was du gewohnt bist.
Ja.
Und dann allmählich kannst du anfangen, das was zu verändern.
Wollte gerade sagen, ja.
Von alleine.
Okay.
Dann kannst du das wie noch verändern, indem du einfach gut und bewusst kaufst.
Mhm.
Heute wissen wir eigentlich, dass das was, wie, wann. Und das Schöne ist, das ist alles auch wissenschaftlich gut begründet.
Ja.
Zu diesem Buch Kurzzeitfasten.
Ja.
Da wollte ich die ganzen Studien, die ich da im Hinterkopf hatte und verwendet habe, angeben. Das sprengt einfach den Rahmen des Buches.
Ja.
Wir haben dann extra eine Homepage gemacht,
okay,
wo diese ganzen fast 300 Studien drin sind, die es da heute gibt.
Ja.
Und da sind beeindruckende Wissenschaftler dabei. Dieser Mark Metzen, der so im Bereich neurodegenerativer Krankheiten einfach führend ist.
Ja.
Der singt das hohe Lied des Fastens heute.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich erstaunlich. Also dieser Zugang ist für mich auch ja, wirklich beeindruckend. Das hätte ich nie gedacht, dass von der schulmedizinischen Seite, der amerikanischen Schulmedizin, sich so ein Ansatz kommt, dass so im breiten Stil für eine andere Ernährung plädiert wird. Und also Corfield Esselstyn, Colin Campbell, das sind ja Leute, die aus der Schulwissenschaft kommen. Ne?
Ja.
Der ist Chirurg gewesen, Leben lang. Mhm. Ich habe hier eigentlich jetzt eine super Leitung, also für Landverhältnisse Österreich, ich bin super.
Okay.
30 Download und 10 Upload, aber irgendwie.
Ja.
Weiß nicht, wann es lag.
Ja.
Gut, fangen wir wieder an.
Genau. Ja, ein Thema würde ich gerne noch mit dir besprechen. Das ist vielleicht eines, finde ich ehrlich gesagt, eines der meisten unterschätzten von deinen Werken. Das ist nämlich das Buch über Krankheiten als Sprache der Kinderseele. Das ist eins, was mich nachhaltig beeindruckt hat, womit ich auch viel arbeite, weil ich eben in meiner Praxis viele Kinder zur Osteopathie habe. Da würde ich gerne noch so einen kleinen Abstecher mitmachen. Ich hätte fast schon gerne eingehakt beim Thema vegane Ernährung, weil du sagtest eben Kinder, ne, wenn Kinder eine Rolle spielen in so einer Paarbeziehung. Vielleicht fangen wir mal da an. Wie siehst du das? Das ist ja ein kritisches Thema. Dürfen Kinder vegan groß werden? Fangen wir mal da an. Da habe ich immer.
Also, da gibt es ja einen Großversuch sozusagen. Das sind die Adventisten in Südkalifornien um die Stadt Loma Linda herum.
Ja.
Und da gibt es auch eine Adventist Study 1 und Adventist Study 2, gut untersucht.
Okay.
Und die Adventisten, die leben seit Generationen, einfach ihre Religionsstifter hat ihnen das gesagt, leben die pflanzlich vollwertig mit frischer pflanzlicher Kost in allen Stadien, in allen Phasen des menschlichen Lebens.
Ja.
Und das sind heute die mit Abstand ältesten Menschen, da werden die Männer über 89, die Frauen über 91 durchschnittlich.
Okay.
Das heißt, die haben viele, viele über 100-Jährige.
Mhm.
Und sie essen im Sinne, wie ich das im Geheimnis der Lebensenergie beschrieben habe.
Ja.
Also Frischkost möglichst und pflanzlich vollwertig, haben auch, was Krankheitsbilder angeht, einen enormen Vorsprung. Also sie sterben in der Regel tatsächlich dann an Altersschwäche.
Okay.
In diesem Bereich, wenn es auf die 100 zugeht.
Mhm.
Also die sind wirklich so der lebende Beweis.
Ja.
Andererseits gibt es auch die größte Ernährungsorganisation, das ist die nordamerikanische, also USA, Kanada und so, die ANA, American Nutrition Association.
Okay.
Die sagen, eine ausgewogene vegane Ernährung ist in allen Phasen des menschlichen Lebens empfehlenswert.
Mhm.
Die deutsche DGE, die ja irgendwie, ich weiß nicht, woher gesponsert wird, die ist irgendwie auch ein bisschen fortbildungsresistent, kommt mir vor.
Ja.
Obwohl ich gute Leute kenne, die da auch drin sind oder waren.
Ja.
Aber das ist schon eigenartig. dass diese allerdings insgesamt natürlich auch Gott sei Dank unbedeutende kleine Organisation verglichen mit der ANA, die stellen sich dagegen und sagen auf keinen Fall, also machen einfach Nahrungsmittelindustrie-Propaganda, um es mal ganz kurz zu sagen.
Ja.
Ja, die finden es ja schon schlimm genug mit den Veganen, die Nestle und die Unilever, weil sie nicht mitkönnen. Hm. Ja, der Trend geht ja weiter als pflanzlich vollwertig. Ja, also vegan ist ja noch gar nicht unbedingt gesund. Da kannst du ja Weißmehl essen, weißen Zucker und Whisky und Wodka und Kornschnaps und Kornsirup. Das ist alles vegan, aber nicht gesund.
Okay.
Also es ist ja schon vollwertig.
Ja.
Und da wird es schon schwierig für die Industrie.
Hm.
Und letztlich wollen die Leute auch frisch. Ja, also regional, saisonal sind die Zauberworte.
Hm.
Und Nestle und Unilever bringen alles in Plastik. Das ist nicht frisch, ganz offensichtlich. Das ist natürlich auch nicht besonders regional und nicht so sehr saisonal. Also die haben Probleme mit diesem Trend.
Hm.
Und denen ist natürlich sehr recht, wenn man die Kinder erst auf Mischkost trimmt, weil dann ist es schwerer mit der Umgewöhnung.
Okay.
Ja, wäre es gleich.
Hm.
Und ich erlebe das auch im Umfeld bei uns hier.
Okay.
Also die beiden, das Kind, was schon auf der Welt ist jetzt, von einer veganen Mutter,
ja,
lebt weiter vegan. Eine andere Schwangere lebt auch vegan und hat dann bald ihre Geburt. Das ist eher beeindruckend.
Hm.
Und wir können in vieler Hinsicht das miterleben, dass das einfach vielen Krankheitsbildern die Basis wegnimmt.
Hm.
Und ich denke natürlich, und deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, Krankheit als Sprache der Kinderseele,
ja,
früher wir anfangen, umso besser wäre das, die richtige Richtung zu stellen. Ich habe auch mal über Schwangerschaft und Geburt geschrieben, das ist vergriffen inzwischen, der Weg ins Leben.
Mhm.
Aber wenn wir da die Weichen richtig stellen würden, ja, ganz am Anfang,
ja,
dann hätten wir viel gewonnen. Und das ist natürlich auch eins von den Schicksalsgesetzen, von den Spielregeln des Lebens. Ne? Polarität an erster Stelle, Resonanz, und dann kommt das Gesetz des Anfangs.
Mhm.
Also am Anfang liegt alles.
Ja. Ja,
am Anfang wurde ein Zauberinhalt, Hesse schon gesagt, inzwischen sagt die Wissenschaft das auch.
Ja.
Ja, Malcolm Gladwell, dieses Buch Blink, da geht es eigentlich nur ums Geheimnis des Anfangs.
Ja.
Und wir können das gut belegen, da könnten wir wirklich natürlich die Weichen richtig stellen.
Mhm.
Aber, muss man sagen, das ist nicht mein Bestseller.
Ja, schade, aber wie gesagt, ich würde trotzdem gerne, wie gesagt, ich finde das so spannend. Das ist aber, ich könnte mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, warum es vielleicht nicht ein Bestseller ist, weil es einfach, wenn man sich als Eltern damit beschäftigt, unbequem wird.
Ja.
Es wird unbequem, ganz ehrlich, also aus meiner eigenen Erfahrung. Ja, es ist nicht immer angenehm, dann tatsächlich auch hinzuschauen. Und ich erlebe das ganz häufig in meiner Praxis. Ich habe das Gefühl, die Kinder, man könnte den Kindern wirklich eine schöne Möglichkeit geben, eben zu wachsen und aufzublühen, aber in ihrem Umfeld ja, ist es manchmal schwierig. Also ich würde mir echt wünschen, dieses Buch würde noch mehr in den Fokus rücken. Magst du kurz nochmal ja, vielleicht eine Idee geben, wie Eltern mit diesen Schicksals- und Gesetzen und Lebensgesetzen umgehen können, wenn sie ein Kind also haben? Also da, für mich spielt da immer so ein Stückchen weit zwei Sachen, so Schuld und Verantwortung. Das ist so ein Spannungsfeld, wo ich viel häufig erlebe, dass Eltern, ja, aussteigen, sage ich mal.
Ja, das ist in vieler Hinsicht so.
Ja.
Man muss sich erstmal klar machen, dass im Deutschen natürlich Schuld und Verantwortung fast synonym benutzt wird. Das ist schon mal ganz schlecht.
Ja.
Ja, wir sagen, wer ist da schuld, wer ist da verantwortlich.
Genau, bei Kindern.
Und deswegen wollen natürlich viele auch gar nicht in die Verantwortung reingehen bei uns. Also wir haben relativ viele, wenig Firmengründungen. Weil Schuld und Verantwortung immer assoziiert wird oder gilt als Synonym.
Ja.
Und Eltern wird natürlich, muss ich leider auch sagen, und auch peinlich berührt als Arzt,
ja,
von vielen Schulmedizinern einfach also Angst gemacht und eine ganz ungerechte Verantwortung zugeschoben. Die sagen dann, wenn Sie das Kind nicht impfen lassen mit dieser Achtfachimpfung, dann sind Sie schuld und. Da wird schlechtes Gewissen gemacht. Ja, die Schulmediziner bringen ja eigentlich fast nur noch mit Druck die Leute zu diesen Früherkennungen da. Ja, die können ja keine Vorbeugung, muss man einfach mal sagen. Grundsätzlich können die nicht Prävention, nicht Prophylaxe, nicht Vorbeugung. Die machen Früherkennung, das ist grundsätzlich nicht schlechter als Späterkennung. Aber die bringen die Leute mit Angstmache dahin.
Absolut.
Sie mit was? Ich bin heute 66, ich habe noch nie irgend so eine Früherkennungsmaßnahme gemacht. Das finden ja viele ganz furchtbar.
Ja.
Das stimmt nicht. Eine Hautärztin hat mich mal gescreent, sozusagen. Einfach angeschaut, na, war da nichts.
Ja.
So. Aber ansonsten habe ich mir sowas noch nie gegeben. Ich versuche natürlich, Leute zu echter Vorbeugung zu animieren. Mhm. Ich würde auch nicht sagen, impfen Sie grundsätzlich nicht, sondern schauen Sie, dass die Kinder eine tolle Abwehr haben, dass die sich gut ernähren, dass die richtig gut drauf sind, dass die sich in der frischen Luft viel bewegen. Hey, wie du schon sagtest, da wird es schon schwierig.
Ja.
Also wir waren 4 Kinder und ich habe das ja auch erlitten. Ich war der Älteste. Okay. Die Mutter sagte dann immer wieder, fahr mit den Kleinen in den Wald mit meinem Fahrrad. Da saß eins vorn drauf, eins auf der Stange. Und dann fuhren wir da also 2 Stunden durch den Wald, weil das ist so gesund im Wald. Inzwischen wissen wir das ja sogar wissenschaftlich.
Mhm.
Aber wenn man heute ein Kind hat, was ja viele haben,
ja,
was noch die Energie abkriegt, die früher in meiner Zeit 4 abgekriegt haben und noch ein paar Generationen davor 14, dann ist das natürlich auch eine schwierige Situation, ehrlich gesagt. Und ich habe auch nur eine Tochter und die kriegt natürlich auch unsere ganze Energie. Und klar, Eltern gehen dann einfach diesen leichteren Weg.
Ja.
Die machen ihnen Angst und sagen, vegan geht gar nicht.
Mhm.
Und aus dieser Angst heraus trauen sie sich nicht in die Verantwortung zu sagen, ich stehe zu meinem Kind, meinen Erfahrungen und lasse es gesund aufwachsen.
Mhm.
Gegen den Rat von irgendeinem Kinderarzt. Es gibt natürlich wenig Kinderärzte, die so weit fortgebildet sind,
ja,
dass sie zu Ernährung was sagen könnten. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wir haben fast nichts gelernt.
Nein.
Die Heilpraktiker haben ja viel mehr zur Ernährung gelernt als Ärzte.
Mhm.
Und das, was wir gelernt haben, stellen wir jetzt fest, war auch noch falsch. Das ist schon eine blöde Situation.
Ja.
Ja, also braucht dann viel Umdenken.
Mhm.
Stell dir vor, Ökotrophologin, die hat 6 Semester eigentlich im Wesentlichen das Falsche gelernt.
Ja.
Und jetzt kommen die neuen Studien und das ist natürlich furchtbar. Da musst du komplett umdenken,
ja,
komplett umstellen. Für Ärzte ist es ja jetzt eigentlich ein Vorteil. Die haben wenig gelernt, das war falsch. Also neu lernen.
Ja.
Aber ich merke das auch in Fortbildung und so, kaum Kinderärzte dabei.
Ja. Ja.
Was total schade ist. Kaum Gynäkologen dabei. Viele Allgemeinärzte, die kriegen das schon eher mit.
Ja.
Orthopäden, selbst Chirurgen, viele, viele Zahnärzte.
Ja.
Aber Pädiater, wenig.
Ganz großes Thema Milch. Allein da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Kinderärzte und Milch. Ne? Wenn das Stillen nicht funktioniert, werde ich angeschaut. Wenn ich empfehle, mich wage zu empfehlen, dass es vielleicht nicht ein Milchprodukt ist, sondern vielleicht Milch von der Ziege oder eine Stutenmilch. Wenn es gar nicht anders geht, dann ja, muss ich aufpassen, dass ich nicht in Deckung gehe, wenn der Kinderarzt das mitbekommt.
Ja, also da gibt es die Liga Leche. Das wäre das Beste.
Okay.
Das sind Frauen, die haben gestillt, ihre eigenen Kinder. Und die bringen anderen Frauen das Stillen bei. Und das klappt fast immer.
Okay.
La Leche Lega oder Liga Leche.
Ja.
Das ist wirklich eine gute Adresse, toll, wenn du an so einem Punkt arbeitest.
Ja, ja.
Ich habe schon vielen Frauen das Stillen erklärt. Irgendwie komisch, ne, als Arzt. Aber das musste heute, weil die Mütter sozusagen ihren Mädels das nicht mehr so richtig übermitteln.
Okay.
Da ist so ein Unterbruch.
Mhm.
Und naja, also das wäre natürlich ideal. Die Muttermilch ist unverzichtbar fürs Kind.
Ja.
Das hat so viele Vorteile.
Absolut.
Und dann danach, und ich würde ja ein Jahr stillen empfehlen, ehrlich gesagt. Also Naomi, meine Tochter, die hat den Down-Syndrom, ist ein Monkey-Kind.
Mhm.
Die Margit, meine Frau, die hat die 4,5 Jahre gestillt. Die hat den Mund zu und ist schlank und war weniger krank als andere Kinder.
Mhm.
Obwohl als Trisomie-Kind ja eher mehr.
Ja.
Schwäche haben sollte. Also das Stillen hat schon einen Riesenvorteil.
Ja.
Und danach muss man keine weiße Flüssigkeit zu sich nehmen, ehrlich gesagt. Ja?
Ja.
Und dann gibt es Hanfmilch und Hafermilch und Reismilch und Soja und so weiter. Gut, Soja muss man auch aufpassen.
Mhm.
Kind nicht voller Soja stopfen.
Ja.
Aber es gibt so viele Möglichkeiten. Und heute, was das Vegane angeht, auch relativ viel Ersatz. Das würde ich nicht essen mögen. Aber der Übergang ist natürlich ganz schön.
Mhm.
Leicht dann damit, ne? Also du isst dann irgendwas, was genauso ausschaut wie das, was du vorher gegessen hast, nur ist es jetzt gesünder.
Ja.
Also da gibt es schon viele Einstiegsmöglichkeiten und die Zeit macht es uns immer leichter.
Also hier die große Einladung sozusagen an viele Kinderärzte oder generell mehr Ärzte, vielleicht auch in deine Akademie für integrale Medizin mal reinzuschnuppern, ob da was dabei ist. Da sind ja, also wenn ich die Zeit hätte, würde ich es auch nochmal, weil es sind so viele spannende Sachen auch dann nochmal dabei. Es ist ja, das würde ich mir auch manchmal wünschen, ja, dass eine bessere Zusammenarbeit einfach möglich ist, weil das ist einfach notwendig. Ja,
ja, wäre ideal eigentlich, ne? Also,
ja,
weil eben man kann ja nicht alles können.
Nein.
Das geht ja auch nicht in der Medizin, das ist so. Und ich Also ich bin schon längst so, dass ich einfach weiß, wie gut die ayurvedische Medizin ist, aber ich habe sie eben nur in Ansätzen gelernt. Ich muss dann zu einem Spezialisten das jemanden schicken. Ja. Ich weiß, wie gut die TCM ist, ich kann ein bisschen im Ohr rumnadeln, aber im Endeffekt schicke ich es dann zu jemandem weiter, wie Ingo Hobart, der einfach in diesem Denken, in dieser Philosophie auch lebt. Und da ist wirklich vieles möglich. Ja. Also wir könnten mit der Naturheilkunde wirklich vieles bewegen, wenn die Sachen sauber genug wären und wenn es genug davon drin hätte. Hm. Ja, die Naturheilkunde wird weit unter ihrem Wert geschlagen momentan.
Okay.
Also da könnte man wirklich vieles in die richtige Richtung bringen, wenn man frühzeitig Weichen stellen würde und empfehlen würde. Ja, also ich eben habe mich sehr eingesetzt für die Kraniosakraltherapie, dass das bei uns mal Fuß fasst, habe dann mal ein Vorwort geschrieben für das Ableger-Buch.
Genau.
Und ich habe es auch versucht, aber ich bin ja gar nicht so gut geworden, ehrlich gesagt. Habe das gar nicht bei allen gespürt, wenn ich ehrlich bin. Und habe dann einfach mir das machen lassen, habe das auch genossen und habe die Patienten zu Leuten geschickt, die es gut machen. Ja. Ja, die da einfach sich spezialisiert haben in diesem Bereich. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen.
Ja.
Und die Patienten wären viel besser dran, wenn wir besser überweisen würden, besser zusammenarbeiten würden. In Holland gibt es so einen Ansatz, da müssen Heilpraktiker bei bestimmten Krankheitsbildern mit Ärzten zusammenarbeiten und umgekehrt also auch.
Ja.
Das ist eigentlich sowas von logisch, statt das zu unterbinden. Völlig absurd.
Ja.
Ja, also aus meiner Sicht. Aber naja, wir leben auch viel in Absurdistan, in unserem System. Und müssen eigentlich uns nur an die einfachen alten Dinge zurückerinnern. Also Mutter Natur, die würde uns schon den Weg weisen.
Ja.
Vater Staat, der hat so seine Haken und Ösen, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht.
Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit für heute. Das, wie gesagt, ganz, ganz viele spannende Ideen. Dein Online-Fastenkurs startet jetzt dieses Wochenende nochmal, richtig?
Am Freitag, also die Jajewitz-Challenge, die läuft schon die Woche, kann man immer einsteigen.
Okay.
Und das Online-Fasten startet am Freitag, Freitag oder Samstag, ich weiß gar nicht genau. Man kann das nachschauen in der www.lebenswandelschule.com.
Okay.
Da kann man den Einstieg kriegen und sich auch anmelden dazu, wenn man will. Also freue ich mich natürlich, das ist ja eine schöne Möglichkeit, das zu verbreiten. Also dann kann man sich auch aussuchen, das kostet wenig oder es kostet nichts oder man verdient noch daran mit dem Affiliate. All die Ausreden, die es früher gab, ne, man muss dann ein Hotel haben, es ist teuer, und Reisen und so, das ist alles vom Tisch.
Mhm.
Man kann das heute, auch wenn man Kinder hat, wunderbar online machen.
Ja.
Man kann sich aussuchen, wann. Man hat noch eine freie Auswahl, ehrlich gesagt. Ne, wenn ich jetzt Tai Chi mache, weil hier beim Kurs, dann müssen halt alle Tai Chi machen.
Ja.
Aber online kannst du dir aussuchen, ob du das Yoga machst oder das Yoga oder mehr dehnen willst oder Qigong oder was immer.
Ja.
Ja, also da hast du ja wirklich viele Möglichkeiten. Wir könnten es mehr nutzen, wäre mein Gefühl. Und da hoffe ich natürlich auch drauf.
Ja. Und das Tollste, wie gesagt, weil du vorhin auch dieses Beispiel gebracht hast, eben wir müssen nicht warten, sondern wir können auch wirklich gucken, was für Träume wir noch haben. Diese Klarheit, das ist wirklich etwas, was ich auch mehrfach erlebt habe und gerade auch letztes Jahr nochmal bei deinem Online-Fasten ist, diese Klarheit, die kommt natürlich ein Stückchen mit dem Fasten in die Gedanken. Das können sich viele Menschen, die vielleicht noch nicht gefastet haben, nicht so vorstellen.
Es reinigt den Körper und klärt wirklich die Seele und den Geist.
Ja.
Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kombination. Wir reden ja heute immer schnell von Körper, Seele und Geist, von Ganzheitsmedizin.
Ja.
Fasten ist eine wirklich sehr einfache Vorbeugungsmethode in diese Richtung. Also kann ich nicht genug empfehlen. Wobei, ein Gegenpol zur Ernährung und die Psychosomatik ist schon noch aus meiner Sicht das Umfassendere. Ja. Und auch die Spielregeln, das Schicksalsgesetz, das Schattenprinzip, die Philosophie, da kommt vieles zusammen. Naja, das sind so meine Hauptgebiete.
Ja. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und nochmals.
Bitte gern.
Schönen Abend.
Freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
Ja, sehr gerne. Also.
Tschüss.
Tschüss.
Alle Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder auf meiner Seite www.steffenried.com. Ich freue mich irrsinnig, wenn ihr weiter so fleißig teilt. Gerade so eine Folge wie diese hier mit Rüdiger Berke ist es so dringend wert, unbedingt geteilt zu werden. Also ja, teilen und bewerten. Be still and know. Dein Stefan.